Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin vom 10. April 2008.
Herzlich willkommen zur Bücherbar. Heute haben wir als Gast eine Erfurterin, Ingrid Annel, die uns Massen an Büchern, Zetteln und Auszügen aus ihrem Werk mitgebracht hat und wir sind gespannt. Am Mikrofon sind für Sie Richard Schäfer und Andrea Betzig.
Frau Annel, Sie haben eine umfangreiche Biografie und da steht unter anderem Pädagogikstudium, Bauarbeiter an der Trasse, Buchhändlerin, Dramaturgin, Musiklehrerin, Bücherclown, Autorin und so weiter. Welche dieser Tätigkeiten hat Sie denn beruflich am meisten geformt?
Oh, das hat sich eines aus dem anderen ergeben und was ich heutzutage mache, ist eigentlich systematisch mit all diesen Dingen, die ich gemacht habe, gewachsen.
Sie haben sich hauptsächlich aber auf Pädagogik gestürzt. Irgendwann kam der Bruch zwischen Physik, Mathe und Literatur. Was war da der Anlass?
Ich habe angefangen, Physik zu studieren, weil ich mich in meiner Kindheit und Jugend sehr viel mit Mathematik und Physik beschäftigt habe. Ich habe meine Freizeit und meine Ferien in Mathelagern, Physiklagern, Mathezirkel, Physikzirkel und so weiter verbracht. Ich war manchmal sogar in zwei Mathezirkeln gleichzeitig, weil mir einer nicht gereicht hat, weil ich das ja gern gemacht habe. Und ich bin an die Hochschule gekommen mit Vorschusslorbeeren. Also da wurde denen signalisiert, da kommt jemand, der kann das ganz gut. Und ich war gleich von Anfang an Hilfsassistent, was man normalerweise im ersten Studienjahr noch nicht wird, und wurde in die Forschung einbezogen. Und das war mein Glück. Dann habe ich nämlich sehr schnell begriffen, dass mich das doch nicht so sehr interessiert, wie es mich in der Schule fasziniert und interessiert hat. Das Forschungsgebiet war Hochfrequenzspektroskopie und ich hätte erforschen müssen, warum sich manche Elektronen links rum und manche Elektronen sich rechts rumdrehen. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Joghurt zu tun hat, den wir heute so kennen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber jedenfalls fand ich das dann auf Dauer nicht so interessant wie das, was ich nebenbei gemacht habe im ersten Studienjahr. Ich habe nämlich Theater gespielt und ich habe Gedichte geschrieben. Und das war wiederum mein Glück, denn mit diesen Gedichten habe ich den Hochschulwettbewerb gewonnen. Da gab es einen hochschulinternen Literaturwettbewerb, den habe ich gewonnen. Und das hat mir ermöglicht, den Wechsel zu vollziehen. Denn normalerweise lässt man jemanden nicht so gerne weg, der eigentlich schon vorgesehen ist für die physikalische Forschung. Und dann sagt aber, nee, danke, das war's jetzt. Ich möchte lieber doch was anderes machen. Ich habe in der Zeit festgestellt, es interessiert mich eben doch mehr, mich über die neuesten Bücher zu unterhalten, über die neuesten Filme und über die neuesten Kunstwerke und weniger eben über die Drehrichtung der Elektronen.
Waren da die Betreuer und Mentoren, die Sie auf der naturwissenschaftlichen Richtung gefördert haben, waren die sauer, waren
ja,
die enttäuscht?
Ja. Also ich habe damals einen Exmatrikulationsantrag geschrieben, der war mindestens 12 Seiten lang, weil ich mich wirklich absichern wollte gegen jedes Argument, das kommen könnte, warum ich unbedingt weiter Physik studieren müsste. Es wurde mir ziemlich schwer gemacht, aber ich habe es dann doch geschafft.
Was ist denn jetzt von der Physik, von der Mathematik noch geblieben?
Wenn es um Mehrwertsteuerprobleme geht, innerfamiliär oder irgendwelche Umrechnungen, dafür bin ich immer zuständig. Ich rechne nach wie vor sehr gern und rechne auch viel im Kopf und alle solche Sachen. Also es interessiert mich schon nach wie vor.
Also so das Zeilenhonorar ausrechnen, das geht bei
Ihnen
so.
Zack. Wobei die Technik das ja heute vereinfacht. Ich kann jetzt mal gleich den Schlenker zur Literatur machen. Ich hatte im vergangenen Jahr ein Angebot von einer Agentur, für ein Kinderbuch Gute-Nacht-Geschichten zu schreiben. Und die durften, also es waren über 100 Geschichten, die ich da geschrieben habe. Ein Drittel dieser Geschichten durfte nur 600 Zeichen lang sein, ein Drittel ungefähr 800 Zeichen und ein Drittel ungefähr 1000 Zeichen. Also 600 Zeichen sind etwa 10 normale Schreibmaschinenzeilen. Und da eine Geschichte reinzupacken, ist gar nicht so einfach. Aber das musste ich nun nicht alles im Kopf auszählen und addieren. Das macht der Computer mit einem kleinen Klick.
Ingrid Annel liest jetzt eine dieser Kurzgeschichten, in der drei Söhne ihr Glück finden sollen.
Drei Schlüssel zum Glück. Ein Mann und eine Frau hatten drei Söhne. Als diese erwachsen waren, gaben sie jedem von ihnen einen Schlüssel und sagten: Geht eurer Wege und sucht das Glück. Diese Schlüssel werden euch dabei helfen. Der erste Sohn wäre am liebsten zu Hause geblieben. Er zog von dannen und probierte überall den Schlüssel, doch nirgendwo passte er. Er war schon durch die ganze Welt gekommen, als er endlich das passende Schloss fand. Im Hause seiner Eltern, wo er geboren und aufgewachsen war. Der zweite Sohn verliebte sich unterwegs in ein Mädchen. Aber an ihrer Tür passte der Schlüssel nicht. Schweren Herzens zog er weiter. Doch dann hatte er die rettende Idee. Er feilte so lange an dem Schlüssel, bis er passte. Der dritte Sohn war gern unterwegs, heute hier, morgen da. Die Vorstellung eines Tages, ein Schloss, eine Tür und ein Haus zu einem Schlüssel zu finden, in dem er für den Rest seines Lebens bleiben müsste, behagte ihm gar nicht. Also warf er den Schlüssel hinter sich und ging frohen Herzens seiner Wege.
Sie hören die Bücherbar auf Radio Funkwerk, heute mit Ingrid Angel. Und die nächste Frage zielt nochmal auf die Geschichte ab, die Sie uns gerade vorgelesen haben. Sie haben ja gesagt, Sie sollten 100 Geschichten schreiben.
Etwas über 100 sind es geworden.
Wie kommt man denn ad hoc auf 100 Ideen?
Also, ich gebe es mal zu. Ich habe mich auch schamlos selbst beklaut. Die Geschichte, die ich gerade gelesen habe, die habe ich vor vielen, vielen Jahren schon mal in einer langen Version veröffentlicht. Sie ist sogar vor kurzem Unterrichtsmaterial, nein, nicht Unterrichtsmaterial, sondern so Lehrmaterial für die Schulen geworden, woran man bestimmte Dinge abarbeiten kann mit den Kindern. Und als ich selber auf der Suche war, eben nach neuen Ideen, habe ich natürlich erstmal meine alten abgegrast. Ich habe dann auch verschiedene Programme abgegrast, die ich für Kinder gemacht habe. Also ich habe verschiedene Leseprogramme, weil ich meistens für Kinder im Grundschulalter lese. Und nun kann man Kindern im Alter von 6, 7, 8 Jahren ja schlecht eine Dreiviertelstunde lang was vorlesen. Das halten die gar nicht durch. Und deswegen hatte ich mir Möglichkeiten überlegt, wie man Geschichten gut verpacken kann, dass sie für Kinder lebendig werden. Und habe dann verschiedene Programme geschrieben. Zum Beispiel bin ich 10 Jahre lang als Bücherclown aufgetreten. Das war mein erstes und das erste Programm, aber das ich insgesamt ganz bestimmt über 200 Mal, wenn ich noch öfter, gespielt habe. Und da habe ich dann in spielerische Dinge Geschichten eingebaut. Und das zweite Programm, was ich geschrieben habe, heißt Dornröschen und das kleine Gespenst. Da trete ich auf als Küchenmädchen aus Dornröschen. Da taucht ja ganz am Ende, als sie alle wieder aufwachen, eine Küchenmagd auf. Die rupfte das Huhn zu Ende. So in einem Nebensatz wird die mal erwähnt. Und die habe ich mir als Rolle auf den Leib geschrieben und habe dann in diese Geschichte alles Mögliche eingebaut, was man eben auch da reinpacken kann. Eben noch ein kleines Gespenst, was auch 100 Jahre geschlafen hat. Und was für mich immer ganz wichtig ist in diesem Programm, ist die Lust auf Lesen bei den Kindern zu animieren. Also das möchte ich auf jeden Fall befördern. Und das bringe ich auch immer ganz geschickt mit hinein.
Dann bleiben wir doch bei den Programmen, die Sie machen. Wenn Sie sagen, Sie machen die vor allem für Kinder im Grundschulalter, dann haben die ja gerade erst begonnen zu lesen. Die lernen das Lesen. Und man muss vielleicht auch manchmal die Leselust wecken. Wie gehen Sie denn auf diese Bedürfnisse ein der Kinder, dass sie vielleicht auch noch nicht ganz so firm sind mit den Buchstaben? Es entwickelt sich ja jedes Kind anders. Und welche Strategien verfolgen Sie da?
Das ist natürlich sehr schwierig, alles in eine Dreiviertel bis Stunde zu packen. Die Leselust zu animieren, müsste ich in allererster Linie den Eltern der Kinder überlassen. Das ist ganz klar. Wenn das zu Hause nicht funktioniert, das schaffe ich in einer Dreiviertelstunde nie und nimmer. Ich muss es in zweiter Linie auch den Lehrern überlassen, weil die viel besser ihre Kinder kennen, viel genauer wissen, was die auch schon bewältigen können vom Lesen können her. Bei mir ist es nur so, dass ich eben versuche, ihnen zu zeigen, wie toll das ist, wenn man verrückt ist nach Büchern. Ich habe übrigens noch ein anderes Programm gemacht für etwas älter, das ist so für 3., 4., 5. Klasse. Das heißt Geisterstunde in der Bibliothek oder wie ein Buch lebendig wird. Und das habe ich bisher, also das funktioniert nur in Bibliotheken, da will ich das auch machen, habe es auch gemacht, mit einem tollen Effekt. Also ich erzähle den Kindern was übers Lesen, wobei ich das sehr kurz halte, weil theoretisch ist es immer uninteressant. Ich lese eine Geschichte, eine Gespenstergeschichte, die eben auch nachts passiert, und dann lasse ich die Kinder selbst eine Geschichte weiterspinnen, was nämlich passieren würde, wenn sie versehentlich in einer Bibliothek eingeschlossen wären, nachts, wo sie dann Schlagmitternacht wie von Geisterhand ein Buch öffnet. Und die Kinder sollen dann weiterspinnen, was da passiert. Und damit sie Anregung bekommen, sollen sie während dieser Stunde auch mal durch die Bibliothek gehen, überall mal ein Buch rausziehen, auch in der Erwachsenenabteilung, und dann mal sich vorstellen, was passiert. Ich habe das gemacht, das erste Mal in Saalfeld, in einem schwierigen Wohngebiet, wo die Eltern nicht mal die paar Euro aufgebracht haben, ihre Kinder in der Bibliothek anzumelden, weil das leider Gottes in mancher Stadt Geld kostet, auch für Kinder. Zum Glück ist es in Erfurt kostenlos, aber in anderen Städten nicht. Und wenn ich was zu bestimmen hätte in diesem Land, dann würde ich darüber bestimmen, dass alle Kinder kostenlos in die Bibliothek gehen dürfen. Das ist ganz wichtig. An diesem Tag sind die Kinder da durchgegangen und ich hörte dann die Kinder sich gegenseitig zuflüstern, ach, das ist ja interessant hier, da muss ich heute Nachmittag nochmal herkommen. Und aufgrund meines Programms haben sich Kinder in der Bibliothek neu angemeldet. Und das will ich als persönlichen Erfolg verbuchen.
Und nun folgt passend zum Thema eine Gespenstergeschichte von Ingrid Annel.
Wie Frau Schlobeck die Gespenster vertrieb. Einmal in der Woche ist Waschtag bei den Gespenstern. Im klaren Wasser eines Baches reinigen sie ihre weißen Gewänder vom Staub, den sie sich beim Spuken auf alten Burgen einfangen. »Wir könnten heimlich eine Waschmaschine benutzen«, schlug ein Gespenst vor. Also schlüpften sie punkt Mitternacht durch den Briefschlitz ins Haus von Frau Schlobeck und packten ihre Sachen in die Waschmaschine. Die rumpelte los im Feinwaschprogramm, derweil sich die nackten Geister kichernd im Haus vergnügten. Frau Schlobeck wachte auf und entdeckte den Spuk. Eine Woche später, als die Gespenster wieder bei ihr aufkreuzten, wartete sie im Keller, gut versteckt. Kaum war die Maschine gestartet, schlich sie hinüber und stellte die Knöpfe neu ein. Grobwäsche, Kochprogramm. Wie heulten und jammerten die Gespenster, als die Wäsche fertig war. Ihre schönen, weißen Gewänder waren heillos verschrumpelt und verkrumpelt. Seither machen Gespenster einen großen Bogen um Häuser, in denen Waschmaschinen stehen. Vom Wurm, der nicht mehr kriechen wollte. In Italien, in der Stadt Pisa, lebte ein Wurm, der klüger war als andere Würmer, denn er war ein rechter Bücherwurm. Er las ganze Berge von Büchern und dachte sehr viel nach. Zum Beispiel darüber, nicht mehr wie alle anderen Würmer durch Staub und Erde kriechen zu wollen. Er wollte aufrecht gehen, wie ein Mensch. Er übte und übte und schaffte es doch nicht ganz. Immer lief er ein bisschen schief. Na und, dachte er, macht nichts. Der Turm in Pisa steht auch schief und aus aller Welt reisen die Leute an, um ihn zu besichtigen. Eines Tages werden sie kommen, um mich zu sehen, den schiefen Wurm zu Pisa.
Gast in der Bücherbar Ingrid Annel, Autorin hier aus Erfurt, und Sie haben ganz interessante Geschichten geschrieben. Ich habe in einem Buch gelesen, ein Zitat von Ihnen: Wenn ich ein Buch aufschlage, sehe ich nicht die Buchstaben, sondern durch die Zeilen und Seiten hindurch die Geschichten. Ingrid Annel, Lilo im lila Kleid.
Ah ja, ja, stimmt.
Heißt das, Sie haben sofort eine Zweitgeschichte parat, wenn Sie eine Geschichte lesen, Ihnen fällt sofort eine Ergänzung ein, Sie wissen sofort, wie es weitergeht, so
Nein.
etwa wie beim 8. und 9. Zwerg?
Nein, natürlich nicht. Aber das geht garantiert jedem so, der liest, dass man eben ein Buch aufschlägt. Man erkennt doch jetzt nicht die einzelnen Buchstaben. Natürlich erkennt man sie, aber wenn man lesen kann, sieht man doch die Geschichte. Und das ist so das Verrückte, dass man eben seine Augen eigentlich auf diese kleinen schwarzen Buchstabentierchen hier gerichtet hat, aber die eigentlich am Ende gar nicht mehr erkennt, sondern hindurchguckt und die Geschichte sieht. Mit dem Weiterführen weitere Spinnen, das ist nicht gleich da. Wenn eine Geschichte richtig gut ist, dann will ich erstmal in dieser Geschichte natürlich versinken und möchte erstmal in dieser Geschichte auch leben. Mit dem Weiterspinnen, das passiert irgendwann mal später. Was ich sehr gern gemacht habe, ist Grimmsche Märchen weiterspinnen, weil ich mit Grimmschen Märchen aufgewachsen bin. Also die habe ich immer wieder von vorn gelesen. Das ist für mich das Einmaleins des Lesens gewesen. Und die Geschichten beschäftigen mich nach wie vor. Also ich habe zum Beispiel der 8. und 9. Zwerg, habe ich an Schneewittchen mir weitergedacht. Ich habe, was mich als Kind auch immer beschäftigt hat, ist die Geschichte von Frau Holle, weil das ging mit meinem Logikverständnis nicht zusammen. Also die sprang in den Brunnen, landete also automatisch irgendwo unter der Erde, aber da war eine Wiese, auf der ging sie weiter, kam bei Frau Holle an. Frau Holle schüttelte die Betten und das fiel dann von oben auf die Berge. Also ich habe hier so eine Handbewegung dazu gemacht, wie das so, dieser Kreislauf, das konnte ich mir immer nicht richtig erklären und habe das dann auch mal weitergesponnen. Und als ich vor ein paar Jahren das Buch herausbrachte, Ein Kind, zwei Zwerge, drei Hühner, und damit bei der Erfurter Herbstlese lesen durfte, habe ich genau diese Erklärung auch dem Publikum gesagt, dass mich das immer so verwirrt hat mit diesem Hinabspringen und aber von oben dann auf die Erde schneiden lassen. Da sagte mir ein 5-jähriges Kind, aber das ist doch mit Zauber. Und genau das ist eigentlich die Erklärung, also der Zauber, der in diesem Märchen steckt. Und wahrscheinlich ist es auch der, der einen dann animiert, das immer irgendwie weiter zu spinnen und andere Varianten zu spinnen. Oder zum Beispiel Geschichten zu verflechten. Ich habe hier eine Geschichte drin, Rotkäppchen und die sieben Geißlein. Da habe ich, der Anlass war eigentlich auch ganz, ein äußerer Anlass. Es gab eine Puppentheaterpremiere, wo an einem Abend zwei Märchen aufgeführt wurden, in dem ein Wolf eine Rolle spielt. Eben Rotkäppchen und eben der Wolf und die sieben Geißlein. Und ich wollte gern dem Spieler als Premierengeschenk eine Geschichte schreiben. Ich habe es bis dahin nicht geschafft. Bin ich nicht zurechtgekommen, ich hatte nur so die Idee, aber als ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich dann diese Idee wieder hervorgeholt und dann hatte ich auch plötzlich den Schluss dafür.
Lesen in der Kindheit spielt für Sie eine wichtige Rolle. Wie haben Sie denn lesen können zu Hause? Sie waren ja eine große Familie. Haben die Eltern vorgelesen?
Sicher haben die Eltern vorgelesen. Das weiß ich aber jetzt gar nicht mehr so genau, weil ich sehr schnell lesen gelernt habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der zweiten Klasse schon, zu Weihnachten in der zweiten Klasse, wo also wirklich man das gerade mal so ein bisschen gefestigt hat, habe ich dann schon die Bücher gelesen, die in so einer Fraktur, in so einer Frakturschrift gedruckt waren. Also das hat mich einfach interessiert. Ich habe dann einfach verschlungen, was an Büchern da war.
Wann haben Sie begonnen aufzuschreiben, selbst Geschichten zu schreiben?
Nicht als Kind. Das mit der Schreiberei hat bei mir auch einen ganz witzigen Anfang gehabt. Oder nicht ganz so witzig. Ich war nämlich krank, lag im Bett, hatte Fieber und während ich so nicht einschlafen konnte, hatte ich ein Gedicht fertig im Kopf. Dieses Gedicht hat meine Deutschlehrerin ohne mein Wissen, vielen Dank noch dafür, zu einem Literaturwettbewerb geschickt und ich habe damit DDR-weit den ersten Preis gewonnen. Wurde nach Berlin eingeladen zum ersten Mal in meinem Leben. Das fand ich schon ganz gut. Und auf die Art und Weise bin ich in die Kreise junger Leute hineingeraten, die Gedichte schreiben. Und die fand ich einfach so interessant, habe gedacht, musst du doch auch mal probieren. Und dann habe ich mächtig losgestümpert und habe so ein paar Gedichte geschrieben. Naja, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und da sind wenige gute herausgekommen, aber sehr, sehr wenige. Und dann habe ich das irgendwann mal sein gelassen. Und ich habe noch viele, viele andere Dinge gemacht, also mit dem Geschichtenschreiben. Hat es begonnen, als ich gerade eine Tochter hatte von einem Jahr ungefähr. Da rief mich der Kinderbuchverlag an. Irrtum. Er hat mich angeschrieben, ich hatte noch gar kein Telefon, schrieb mich der Kinderbuchverlag an und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, für Kinder zu schreiben. Und das wollte ich sowieso gerade zu dem Zeitpunkt machen, also habe ich es gemacht, habe ein Gedicht geschrieben und habe es hingeschickt und das wurde dann abgedruckt in einem Kinderjahrbuch. Und in den folgenden Jahren hatte ich jedes Jahr in diesem Jahrbuch ein Gedicht oder eine Geschichte. Und übrigens dieses erste Kinderjahrbuch, wo ich drin war, hat den schönen Titel »Hinter einem Mäuerlein sitzt ein dickes Bäuerlein« und das ist ein Zitat eines kleinen Gedichtes von meinem Mann, der auch in dem Buch mit enthalten ist.
Inwieweit hat Sie denn Ihre Rolle als Mutter dazu inspiriert, für Kinder zu schreiben? Hätten Sie auch für Kinder geschrieben, hätten Sie noch keine Tochter gehabt?
Ich weiß gar nicht mehr, ob das eine unbedingt mit dem anderen zu tun hat. Vielleicht hat es einfach mehr damit zu tun, dass mein Gehirn immer zu spielen will. Also wenn ich irgendwas sehe, Buchstaben oder Gegebenheiten, dann fange ich sofort an, damit zu spielen. Das muss nicht unbedingt eine Geschichte werden, aber ich versuche immer, das alles umzuändern und zu verwandeln und umzudrehen, umzukrempeln und zu gucken, was könnte jetzt noch dahinter stecken.
Wie ist denn Ihre Familie dann damit umgegangen? Also Sie sind dann Buchautorin geworden. Haben Sie die Geschichten zum Beispiel immer erst an Ihren Kindern getestet, bevor Sie die dann zum Verlag gegeben hatten? Also das sind Ihre Kinder heute, naja, mehr oder weniger die Testobjekte für neue Ideen geworden?
Mhm. Damals in den Anfängen waren sie einfach noch zu klein. Als sie etwa in dem Alter waren, wo ich dann zum ersten Mal das vorlesen konnte, was ich, also das erste Gedicht, was ich da veröffentlicht habe, waren sie richtig entsetzt darüber, dass ihre Mutter so etwas schreiben könnte, denn ich habe das Kleckern verherrlicht. Also ich habe beschrieben, wie schön das ist, wenn man so kleckern und rummatschen kann. Da waren sie also entsetzt darüber, dass ihre Mutter das eben gut fand. Und inzwischen sind sie alle drei erwachsen und eher nicht jetzt so das richtige Testpublikum.
Wie gehen Sie denn mit Kritik um? Kritik ist ja wichtig, das formt ja den Autor oder sagt ihm, wo seine Grenzen sind oder wie er Grenzen überwinden kann. Wer kritisiert Ihre Werke zuerst und wie gehen Sie mit solchen Kritiken um? Sie können jetzt ruhig sagen, meine Werke sind so gut, die kritisiert keiner.
Nein, nein, so ist das nicht. Ich bin ein überkritischer Mensch, was den Umgang mit Sprache betrifft. Und da bin ich selber endlos am Arbeiten, bis ich einigermaßen zufrieden bin. Und wenn ich es eine Woche später in die Hand nehme, denke ich immer, oh, war das jetzt wirklich so? Also ich bin da sehr unsicher, sehr skeptisch, sehr kritisch. Das ist immer leichter, bei anderen zu beurteilen. Aber ich gebe sie eigentlich erst aus der Hand, wenn ich denke, so lasse ich sie jetzt. Also ich habe jetzt niemanden, der jetzt damit drauf guckt und sagt, das nicht. Ich gebe sie so an den Verlag, entweder es klappt oder es klappt nicht.
Ist das so ein Gefühl, dass Sie sagen, jetzt ist Schluss damit, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich zu Ende gefeilt, jetzt gebe ich es raus? Oder sind das auch Ängste, die jetzt sagen, der Verlag hat den Termin gesetzt, ich muss jetzt fertig werden?
So viel Verlagserfahrung habe ich ja gar nicht. Also bei dieser Geschichte mit diesen 105 Kurzgeschichten, da hatte ich schon einen Termin. Da musste ich innerhalb von wenigen Wochen, also zweieinhalb Monate waren das, sollte ich abliefern. Aber ich hatte so eine Panik, dass ich das nicht schaffe, dass mir nicht genügend Geschichten einfallen, dass ich die innerhalb von 3 Wochen fertig hatte.
Zu Gast in der Bücherbar Ingrid Annel und Sie haben aber nicht nur Kindergeschichten geschrieben, sondern haben sich auch so ein bisschen populärwissenschaftlich betätigt. Da gibt es eine grüne Reihe Thüringen und in der haben Sie geschrieben. Da geht es um Stadtporträts.
Ja.
Was
das,
kann man sich da vorstellen?
Das war in den 90er Jahren, wurde vom Verlagshaus Thüringen herausgegeben, eine grüne Reihe über Thüringer Orte. Und ich habe damals angefangen, habe das erste Buch über Saalfeld geschrieben, bin also mehrfach nach Saalfeld gereist, habe mich dort umgeschaut, habe Bücher über Saalfeld gelesen und dann ein kurzes Städteporträt, das sind ungefähr 30 Manuskriptseiten gewesen, darüber geschrieben. Das zweite Buch habe ich über Apolda geschrieben, dann eins über das Kyffhäusergebirge, was ich sehr mag, also die Gegend dort finde ich sehr interessant. Und mein liebstes Buch in der Reihe habe ich über meine Lieblingsstadt geschrieben, über Erfurt. Und das war für mich natürlich eine sehr bereichernde Zeit, weil ich sehr viel selber erstmal nachgelesen habe über Erfurt.
Wie schreibt Ingrid Anne? Springt sie nachts auf, wenn sie eine Idee hat? Liegt der Zettel und der Bleistift auf dem Nachttisch?
Ja.
Ja, wirklich?
Ja, wirklich. Weil es ist wirklich so beim Einschlafen, so wenn, dann arbeitet das Gehirn noch so. Und dann fällt mir manchmal eine Formulierung ein, nach der ich am Tag verzweifelt gesucht habe. Und wenn ich die nicht aufschreibe, weiß ich sie am nächsten Morgen nicht mehr. Also das mache ich natürlich auch nicht jeden Abend, aber so in solchen Arbeitsphasen ist das schon ganz wichtig, dass man das immer sofort aufschreibt, was man dann ausgesponnen hat.
Haben Sie sonst so strenge Arbeitsphasen? Also wir hatten einen Kollegen hier, der gesagt hat, Freitagnachmittag um 16 Uhr, da bin ich verschwunden in meinem Arbeitszimmer und dann schreibe ich.
Nein, das geht gar nicht, weil ich noch sehr viele andere Dinge mache und zwar jetzt nicht beruflich, aber sehr viel ehrenamtliche Dinge, dazu kann ich nachher auch noch ein bisschen sagen und da auch gucken muss, wann die Zeit ist. Am besten kann ich übrigens abends arbeiten, wenn es dunkel geworden ist, wenn es ruhig geworden ist, wenn jetzt keine wichtigen Termine mehr warten oder ist auch das Haus, der Haushalt ein bisschen hinter meinem Rücken verschwunden sind. Dann geht's am besten. Und am besten geht's auch, wenn ich so eine richtige Arbeitsphase habe. Also manchmal fällt mir lange, lange Zeit nichts ein. Und ich bin eigentlich auch ein relativ fauler Schreiber. Aber wenn ich dann so Arbeitsphasen habe, dann habe ich eben auch mal innerhalb von 3 Tagen 15 neue Geschichten geschrieben. Die Zauberbücher. In Persien lebte einmal ein Großvezier, der besaß unvorstellbar viele Bücher. Selbst auf Reisen wollte er sie alle bei sich haben. Deshalb trug ihm eine Karawane von Kamelen die Bücher hinterher. Genau nach dem Alphabet, damit jedes Buch leicht zu finden war. Eines Tages lauerte in der Wüste eine Bande von Räubern. Sie sahen die Karawane und hofften auf Gold und Reichtum. Hinter einer Sanddüne versteckt, ließen sie die Kamele vorbei und schnappten sich das Letzte. Das war bepackt mit den Z-Büchern, darunter auch alle Zauberbücher. Wie enttäuscht waren die Diebe, als sie ihre Beute untersuchten. Denn das, was für den klugen Wesir ein großer Schatz war, hatte für sie keinerlei Wert. Sie konnten nicht lesen. Wutentbrannt kippten sie die Bücher in die Wüste und zogen von dannen. Mit der Zeit sanken die Zauberbücher immer tiefer in den Sand hinab. Schon mancher, der von dieser Geschichte gehört hat, hat versucht, die Wüste umzugraben. Aber noch keinem ist es gelungen, auch nur eins der Zauberbücher zu finden.
Schriftsteller sind ja eigentlich Individualisten. Jeder schreibt für sich und trotzdem gibt es eine ganze Menge von Organisationen und Vereinen, in denen sich Schriftsteller sammeln und organisieren. Zum Beispiel der Verband Deutscher Schriftsteller Thüringen, Lesezeichen e.V., die Literarische Gesellschaft Thüringen, der Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V. Und es gibt eine ganze Reihe dieser Vereine, in denen Sie aktiv mitarbeiten.
Sie haben genau die richtigen aufgezählt. Und die Mitarbeit kann ich jetzt auch handfest demonstrieren mit Büchern. So, das sind die Bücher. Aber das sind keine Bücher, an denen ich mitgeschrieben habe, wo ich aber an der Herausgabe beteiligt war. Das heißt also, diese Vereine und Verbände organisieren zum Beispiel Schreibwettbewerbe, befördern das Schreiben von jungen Leuten. Und ich durfte dann mitarbeiten in der Jury oder auch in Werkstätten. Und herausgekommen sind dann Bücher von jungen Leuten. Zum Beispiel, was haben wir aufgezählt? Lesezeichen e.V. Lesezeichen e.V. macht jedes Jahr die Literatur- und Autorentage auf der Burg Ranis. Und das ist immer im Juni, ein Wochenende, wo sie rund um die Uhr dort gelesen wird.
Ja, Frau Anne, warum gibt es so viele? Ich meine, das sind die Anliegen, die Sie haben, Förderung von Literatur, Förderung von jüngeren und von jüngeren Autoren oder Seiteneinsteigern, das ist ja ein hehres Ziel. Und auch Literaturtage zum Lesen anregen ist ein hehres Ziel. Mhm. Was macht der Bödecker-Kreis zum Beispiel?
Der Bödecker-Kreis ist ganz speziell dafür zuständig, Autorenlesungen für Schüler zu organisieren. Ganz klipp und klar, das ist ein ganz fest umrissenes Feld. Autorenlesungen für Schüler, und zwar entweder in Schulen oder Bibliotheken. Deswegen sind im Bödecker-Verein sowohl Schulen als auch Bibliotheken als auch Autorenmitglieder. Aber gleichzeitig haben wir auch einen Schreibwettbewerb gemacht mit Bödecker, und zwar gemeinsam mit ukrainischen Kindern, gerade ganz frisch und neu. Da durfte ich in der Werkstatt mitarbeiten. Wir haben ukrainische Kinder eingeladen, die auch schon Bücher geschrieben haben, und deutsche Kinder, die Geschichten auch kleine Bücher selbst verfertigt haben, und haben mit denen ein neues Buch herausgebracht. Das Buch Ohne Grenzen ist jetzt ganz frisch bei der Leipziger Buchmesse herausgekommen.
Ja, und Lesezeichen e.V.?
Lesezeichen e.V. hat ein sehr vielgestaltiges Programm. Ganz prägnant eben diese Literatur- und Autorentage auf der Burg Ranis. Nebenbei organisiert Lesezeichen so viele Lesungen, dass fast jeden zweiten Tag irgendwo eine Lesung stattfindet, organisiert durch Lesezeichen. Gibt noch andere Reihen, ich habe die alle gar nicht so genau im Kopf. Unter anderem kümmert sich Lesezeichen auch um die Thüringer Märchentage, ist da sehr stark mit eingebunden. Und wenn man das alles ganz genau und im Detail nachlesen möchte, geht man entweder auf die Website von Lesezeichen oder noch einfacher, wo man diese ganzen Vereine mal im Überblick hat, geht man rein über Thüringer Literaturrat, und dort sind alle diese Vereine auch nochmal aufgelistet, auch mit ihrem speziellen Profil. Und man findet dort Adressen für Ansprechpartner, auch Ausschreibungen für Wettbewerbe oder für die Autorenwohnung auf Burg Ranis. Denn Stadt Ranis wählt auch jedes Jahr einen Stadtschreiber. Da kann man sich bewerben als junger Autor. Solche Sachen.
Frau Anne, wenn es so viele Vereine gibt, die sich aktiv und reizend um die Literatur kümmern, welche Höhepunkte gibt es denn im Jahr 2008? Was können Sie da empfehlen?
Natürlich die Literatur- und Autorentag auf der Burg Ranis.
Sind die öffentlich?
Die sind öffentlich, natürlich. Das kann man auch nachgucken. Das ist das zweite Juni-Wochenende, glaube ich, ist es. Und thüringenweit soll dieses Jahr zum ersten Mal ein Tag der Literatur stattfinden. Am 6. September. Und das sind alle Vereine, Verbände, einzelne Leute, Buchhandlungen, Bibliotheken aufgerufen, möglichst an jedem Ort in Thüringen eine Lesung oder eine Literaturwürdigungsveranstaltung stattfinden zu lassen. Es darf ja auch eine Veranstaltung zu einem nicht mehr lebenden Autor sein. Ich habe noch eine kleine Geschichte parat, in der auf wunderbare Weise mein Name, meine Geburtsstadt und das Lesen miteinander verknüpft sind. Wenn ich zu Kindern komme, dann stelle ich mich manchmal in Kurzform vor, sage meinen Namen dazu, Ingrid Annel, und erkläre, dass ich schon ziemlich vergesslich bin und zeige ihnen die Initialen meines Namens. Und die sind IA. Was die Kinder natürlich begeistert. Und sie können natürlich auch gleich schlussfolgern, welches Tier mein Lieblingstier ist. Das erraten sie ganz schnell. Das ist der Esel. Und weil ich ein bisschen vergesslich bin, habe ich auch dieses Wort aufgeschrieben für die Kinder. Falte das Blatt zu und sage, wenn ihr das Wort rückwärts lest, erfahrt ihr meine Lieblingsbeschäftigung. Das Lesen. Ich lese gern. Und das Witzige ist, es fügt sich wirklich wunderbar zusammen. Dann sage ich den Kindern, weil ich ja auch thüringenweit lese oder in anderen Bundesländern, dass ich aus einer Stadt komme, in der ein Mann einem Esel das Lesen beigebracht hat. Das war Eulenspiegel und das war Erfurt. Und das habe ich dann alles mal zusammengefügt in einer klitzekleinen Geschichte, die heißt Der Leseesel. Eulenspiegel hatte gewettet, einem Esel das Lesen beibringen zu können. Zum Beweis hielt er ihm ein Buch hin mit Haferkörnern darin. Der Esel blätterte hungrig die Seiten um und rief immerzu IA. Seht ihr? Das I und das A kann er schon. Den Rest bringe ich ihm noch bei, sagte Eulenspiegel und verschwand aus der Stadt. Doch der Esel hatte tatsächlich, ohne dass es Eulenspiegel bemerkt hatte, das Lesen gelernt, heimlich. Was konnte er nun mit seiner Kunst anfangen? Sollte er anderen das Lesen beibringen? Er bot es den Leuten auf dem Markt an, doch die verstanden nur IA. Er verdingte sich bei einem Müller, um Säcke zu schleppen. Nachts wollte er der Katze des Müllers das Lesen beibringen. Doch die Katze las immer nur Miau. Und die Mäuse waren nicht klüger, lasen immer nur Fiep, Fiep. Da beschloss der Esel, ein gelehrtes Tier zu werden. Er quartierte sich in einer Bibliothek ein und las von früh bis abends. Noch heute kann man seine Spuren entdecken. In allen Büchern mit Eselsohren.
In der Bücherbar haben wir uns heute beschäftigt mit Ingrid Annel und jetzt haben wir noch die Schnellfragerunde vorbereitet. Das heißt, wir sind schriftstellerisch nicht so ganz perfekt. Das heißt, wir haben nur die Sätze angefangen und Sie brauchen sie einfach nur zu vollenden. Das geht ganz einfach.
Andrea. Von meinen Eltern habe ich gelernt,
sehr sparsam zu leben.
Stolz bin ich auf
meine drei Kinder.
Meine Vorbilder als Schriftsteller sind...
Vorbilder ist schwierig. Es gibt welche, die ich sehr liebe. Das sind Ray Bradbury und Michael Ende.
Mein Lieblingslied ist?
Alles von Bach.
Im Urlaub mache ich am liebsten?
Am Strand von Gralmüritz hin und her laufen.
Ich hasse es, wenn?
Wenn sozial so viel Ungerechtigkeit passiert.
Meinen Kindern habe ich mit auf den Weg gegeben.
Ich hoffe, dass ich ihnen mit auf den Weg geben konnte, dass sie möglichst fröhlich durchs Leben gehen sollen.
Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch...
Oh, da liegen mindestens 20.
Jungen Autorinnen und Autoren empfehle ich.
Möglichst viel zu lesen.
Von nachfolgenden Generationen erwarte ich.
Viel.
Wenn Frau Annel kocht, dann gibt es?
Rumfortsuppe. Da kommt alles rein, was rumliegt und fort muss.
Rumfortsuppe. Vielen Dank, Ingrid Anne. War sehr interessant, mit Ihnen zu plaudern. Ich hoffe, wir hören Sie mal wieder, vielleicht auch in Ihrer Arbeit als Mitglied des Schriftstellerverbandes oder des Bödecker-Kreises, denn da gibt es sicherlich noch mehr zu erzählen, als wir heute in der Sendung dazu Zeit hatten. Viel Erfolg, alles Gute und viele Grüße zu Hause.
Danke.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin. Heute mit der Schriftstellerin Ingrid Anne aus Erfurt. Zusammengestellt hat den Podcast Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.